Hallo, 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 ihr Lieben. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört. Früh, Mittag, Abend, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit zurück oder wie auch immer. Auf jeden Fall heute ist der zweite Tag, die zweite Folge von meinem Alleine-Podcast. Und wie ihr merkt, ich bin ein bisschen besser eingegroovt, ich habe ein bisschen besseren Plan und ich weiß auch, wie es jetzt anders werden soll. Ich hatte ein paar coole Erlebnisse die letzten Tage. Das wird in den nächsten Podcasts besprochen. Heute geht es auf jeden Fall erstmal um Tätowieren. Material, was verwenden wir? Warum verwenden wir das oder ich? Conventions, was gibt's da für lustige Stories? Wie laufen die einfach ab? Ein Blick hinter die Kulissen. Ja, genau das alles ist das Ding. Aber wir fangen jetzt erstmal an.
MBW, Maurice Bunte Welt. Dein Podcast mit coolen Talkgästen mit Maurice G.
Ja, und dann sind wir schon dabei. Und das Witzige ist ja, dass wenn ich jetzt über Material sprechen möchte, ist das ja so ein Ding. Weil jeder Tätowierer, der nimmt ja auch seine eigenen Sachen. Und ich fange einfach mal mit den Basics an. Als allererstes an Material ist immer das Wichtigste, dass wir über Hygiene sprechen. Das heißt, nicht nur der Arbeitsplatz muss abgedeckt sein und nicht nur der Stuhl muss gereinigt sein und der Boden und das ganze Material und wir tragen Handschuhe und so weiter und so fort, sondern es muss auch alles eingewickelt und sterilisiert werden oder jedenfalls so verpackt werden, dass, also es gibt ja Sachen, die nicht sterilisierbar sind, dass die auf jeden Fall hygienisch rein bleiben. Wichtig ist dazu zu sagen, dass wir immer, bevor wir Kunden haben, erstmal im Studio sauber machen. Das ist ähnlich wie in einem OP-Saal. Das bedeutet, wir sehen einfach zu, dass, dass der Boden, die Liegefläche, der Arbeitsplatz, die Lampen und die Mülleimer, alles, was wir berühren, wo wir gegenkommen, erstmal desinfiziert wird. Das wird dann mit einem Flächendesinfektionsmittel gemacht. Natürlich mit einer wie nennt man das, OP-Qualität. Ich sag sehr viel M gerade, weil ich gerade so überlege. Genau, und das wird alles desinfiziert erstmal. Und dann muss dieses Desinfektionsmittel, wenn möglich, so mindestens 20 Minuten, wenn nicht sogar 40 Minuten einweichen und arbeiten. Danach wird der Arbeitsplatz abgedeckt und alles, was wir berühren, wird eingepackt in Plastiktüten, wenn der Kunde ein großflächiges Tattoo hat, wo er auf der Liege liegen muss, zum Beispiel Oberschenkel, Rücken, Brust und ähnliche Sachen, wird der Stuhl komplett eingepackt. Wenn es jetzt ein kleines Tattoo am Unterarm ist, wird die entsprechende Armlehne eingepackt. Genau, und dann wird der Arbeitsplatz vorbereitet, so wie wir den benutzen. Und die Materialien, die wir benutzen, sind halt zum Teil wirklich Sachen, die im Arztbereich benutzt werden. Jedenfalls was Desinfektion und Ähnliches betrifft. Ansonsten haben wir zum Beispiel, was die Farben betrifft, eine Auflage, eine EU-Kommission, die sich darum kümmert, dass die Farben auch zugelassen sind in der EU. Ich selbst arbeite mit Farben von Intense. Da sind fast alle Farben EU-mäßig zugelassen. Die Farben, die nicht zugelassen sind, kann man in Deutschland auch nicht erwerben. Dementsprechend stehen die auch bei mir immer offen, dass jeder Kunde das sehen kann, dementsprechend sich auch erkundigen kann vorher. Und so handhabe ich das mit allen meinen Materialien, die ich verwende. Ob das jetzt die Farben sind oder auch die Farbkappen, auch ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die gelben Farbkappen, die meisten Tätowierer verwenden, sind Dreck. Und zwar sind die, und jetzt müsst ihr euch festhalten, die werden dafür verwendet, dass Automotoren zum Beispiel, die haben alle Düsen und diese Düsen werden verstopft mit diesen Kappen und werden dann von dem einen Werk ins andere transportiert. Wo dann der Motor verbaut wird, werden diese Kappen entfernt in einen großen Sack. Dann kommen die in so eine Wäschetrommel, da werden die einmal kurz durchgewaschen, von Ölen befreit, aber nicht sterilisiert oder hygienisch reingemacht und dann einfach verkauft. Und der Tätowierer kauft dann diese dreckigen Dinger für wenig Geld und macht dann die Farbe rein. Und die meisten Tätowierer reinigen die nicht mal vorher. Also nichts, dass es viel nützen würde, weil diese Plastikkappen haben ja Mikrorisse. Aber nicht mal das tun sie, sondern sie nehmen die so aus der Verpackung und ballern dann Farbe rein. Und das sind dann auch, wenn sie dann Farbproben nehmen, manchmal die Verunreinigungen, die unter der Haut gefunden werden, die müssen nämlich nicht unbedingt nur von den Farben kommen, weil sie günstige Farben verwenden, sondern das kann auch an mikrobiologischen Resten liegen, die zum Beispiel in Farbkappen sind. Wichtig ist hierbei immer darauf achten, dass euer Tätowierer am besten sterilisierte Kappen benutzt. Ich benutze die Inktrays oder von Magic Moon gibt es auch sterilisierte Kappen. Das sieht man daran, dass das eine Kappenreihe ist, die speziell dafür hergestellt wird. Also mehrere Käppchen quasi auf einem Riegel, sage ich mal. Und darüber ist ein weißes Papier, wo ein Datum draufsteht, wann das sterilisiert wurde und ähnliche Sachen. Und das musst du dann quasi öffnen. Und solange das verschlossen ist und nicht verletzt wurde, ist das dann steril verpackt. Ja, also darauf bitte achten, dass eure Tätowierer das machen. Dasselbe betrifft auch die Nadeln. Die sind alle eingepackt, mit Daten versehen. Schön drauf achten, dass das eine frische, neue Nadel ist. Auch da hören wir immer wieder oder sehen immer wieder, dass einige Kollegen das ein bisschen ja nicht so als wichtig empfinden. Das mal im Groben zu den Sachen, die man so benutzt. Also ich benutze Nadeln von Cheyenne. Unterschiedliche Konfigurationen zu unterschiedlichen Tattoos. Das kommt halt immer drauf an, was du gerade stichst. Da gibt's keine Lösung, kein Allheilmittel oder so. Das ist für jeden Tätowierer anders. Meine Maschine ist die Cheyenne Soul Nova Unlimited. Das ist eine akkubetriebene Tattoo-Maschine, wo auch die Power Supply in der Maschine schon verbaut ist. Das heißt, ich habe kein extra Gerät mit Kabel, sondern meine Maschine läuft über Akkus und ich steuere die Geschwindigkeit der Maschine am Gerät. Und der Vorteil, abgesehen von der Konfiguration der Maschine, ist, dass ich nur die Maschine einpacken muss, nicht eine extra Power Supply, also ein Stromgeber, nicht ein extra Netzteil benötige, sehr viel Müll dadurch spare, Zeit spare und natürlich auch dem Kunden hinterherrennen kann, wenn er mal weglaufen will bei seiner Tätowierung, weil ich ja ohne Kabel arbeiten kann. Das heißt, ich bin halt sehr, sehr, sehr viel flexibler am Kunden und bleib halt nicht mit dem Kabel irgendwo hängen oder muss gucken, dass nicht das Kabel über die gesamte Arbeitsfläche zieht und vielleicht irgendwie ja mal was umreißt oder so. Das sind so meine wichtigen Materialien zum Stencil auftragen arbeite ich derzeit mit Material von Balm Tattoo. Das ist einer meiner Sponsoren, Balm Tattoo Österreich. Das bedeutet, die Haut wird halt großzügig desinfiziert, also so, dass die Haut wirklich tatsächlich so trocken ist, dass die sich verfärbt. Die kriegt dann so einen leichten gräulichen Schimmer. Das habe ich beim René Engelhardt gelernt, dass die Haut richtig fettfrei sein muss. Die wird durchsichtig wie Pergamentpapier und dann wird der Stencil aufgetragen mit einer Flüssigkeit. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Stencil ist, das ist so eine Art Schablone, eine Blaupause. Die wird entweder auf einem Blaupausenpapier gezeichnet oder ich zeichne am Tablet den Stencil vor mit feinen Linien und drucke den dann über einen Stencil-Printer aus, was den Vorteil hat, dass ich am Tablet zeichnen kann, wie ich möchte, auch Linien korrigieren kann und dann die Größe, die ich brauche, mir ausdrucke. Sehr, sehr, sehr viel einfacher. Und dann habe ich mein Tablet direkt an der Armlehne oder je nachdem, was ich tätowiere, und kann dann quasi direkt mit einem besseren, vergrößerten Bild vergleichen und arbeiten. Also das macht megamäßig Spaß. Ich habe jetzt auch dafür mir von einer Firma Iron Armrest, die haben mir jetzt eine Armlehne gemacht mit Tablethalter, mit barockem goldenem Leder, so schön wie ich das halt mag. Da freue ich mich auch mega drauf, weil diese Armlehne ist 360 Grad drehbar. Die hat ein Kugelkopfgelenk oben drauf und dementsprechend gibt's jetzt keine unbequemen Positionen mehr für die Kunden. Sie ist auch nicht zu groß, aber auch nicht sehr klein. Also sie ist perfekt für jede Convention und wie gesagt, ich kann mein Tablet darauf packen, was mir auch sehr wichtig war. Ansonsten habe ich eine Lampe am Arbeitsplatz, die 6500 Lumen hat. Das heißt, wenn du die anmachst und reinguckst, das ist wie beim CIA, da vergisst du alles. Das ist wahnsinnig belastend, wenn man reinguckt, aber wahnsinnig toll, wenn du tätowierst. Sie sieht sternenförmig aus, wenn ihr da Interesse habt. Ich kann mal Bilder hochladen von dem Equipment und ihr könnt euch da mal ein bisschen das angucken. Da könnte ich vielleicht, wie gesagt, wenn Interesse da ist, vielleicht mal was bei YouTube machen. Was ist noch wichtig am Material? Ansonsten ist es halt so, wir tätowieren dann und was mir halt wichtig ist, ich habe einen Pflegehinweis. Ich habe den adaptiert von René Engelhardt. Ich habe bei ihm gelernt und dementsprechend verwende ich dieselben Produkte oder halt auch Vorgehensweisen logischerweise. Und deshalb habe ich auch den Pflegehinweis ganz ähnlich aufgebaut. Der unterscheidet sich nicht großartig. Wichtig ist für mich natürlich immer, dass die Pflege perfekt läuft. Dementsprechend habe ich für meine Kunden dann halt auch ein Konzept jetzt entwickelt, dass sie auch alles an Material zu Hause haben. Das heißt, bei mir ist es nicht so wichtig, dass sie euch viele komische Cremes in der Apotheke holt, sondern genau das, was wir empfehlen oder was ich empfehle. Ich starte zurzeit mit Tattoo Amour. Das ist ein Wundverband, den ich direkt auf das frische Tattoo raufbringe, nachdem ich natürlich mit dem Spray vom Randy die Wunde behandelt habe nach dem Tattoo. Ich reinige quasi das Tattoo mit H2Ocean-Schaum oder vom Balm-Tattoo den Schaum. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, die guten Schaum haben, zum Beispiel auch Intense hat einen guten Schaum, aber wichtig ist bei dem Reinigungsschaum, dass ihr darauf achtet, dass er antibakteriell ist, nicht nur Reinigungsschaum, weil der bringt nichts. Es muss ein antibakterieller Reinigungsschaum sein. H2Ocean mag ich, weil die halt mit Salzwasser arbeiten. Beim Tattoo mag ich, die arbeiten halt mit einem Balmöl, also das ist aus einem Palmenblatt ein Öl, was auch gut ist für die Haut. Das ist im Übrigen auch die Tattoo-Butter, die ich beim Tätowieren benutze, mit CBD-Öl drin, also aus Hanf, was ein bisschen schmerzlindernd ist und bei der Heilung sofort unterstützt, wenn du tätowierst. Ja, und dann kommt Tattoo Amour drüber. Also ich reinige die Wunde, spray die ein mit dem Spray vom Randy als Schutzbrücke und dann kommt Tattoo Amour, ich sag immer ich sag eigentlich immer nur die Windel, weil das Ding ist halt wie Windelstoff. Es saugt halt auf, es sorgt dafür, dass nichts mehr zurückgeht und dass auch dieser Windelstoff nicht an der Haut klebt. Damit könnt ihr ganz gut die erste Wundversorgung machen. Das wechselt ihr nach 4 Stunden. Ich sag meinen Leuten halt, die sollen das machen, bis die Packung leer ist. Da sind 10 Stück drin. Oder nach 2, 3 können sie anfangen mit Pflaster kleben. Und zwar haben wir auch da ein Wundpflaster, was einen geschlossenen Wundverband quasi genehmigt. Das heißt, ihr klebt dieses Pflaster, dieses Wundpflaster, das ist eigentlich für Brandwunden, also für Brandopfer. Das klebt ja auf die Haut, da sind Membranen drinne, das heißt Luft kann durch, aber kein Dreck. Also es funktioniert ganz gut. Ihr versiegelt damit die offene Wunde und sorgt dafür, dass sich kein Schorf bildet. Das Gute daran ist, wenn sich kein Schorf bildet, dass ihr diesen Fake-Schorf quasi über das Pflaster habt, das heißt, die Wunde ist geschützt und der Körper kann sofort von innen heraus anfangen zu reparieren. Dieses Pflaster wird dann auch täglich gewechselt. Auch dazu ist es immer wichtig, dass ihr das Tattoo eincremt und nicht das Pflaster einfach nur auf das Tattoo klebt, weil dann wird es schwierig mit dem Wechseln. Ihr würdet jedes Mal das Tattoo aufreißen. Je nach Tattoo ist es bei mir so, dass ich zum Beispiel beim Farbrealistik-Tattoo oder Farb-Comic-Realismus-Tattoo immer 7 Tage das Pflaster wechsle. Deswegen empfehle ich auch meinen Kunden, sich eine Rolle zu kaufen. Dann können sie das zu Hause selbstständig machen und müssen nicht täglich in den Laden kommen. Genau, dann wird das täglich gewechselt. Und wenn das dann so 7 bis 10 Tage drauf war, das Pflaster insgesamt, dann können die das abnehmen. Und ihr werdet sehen, oberflächlich ist das Tattoo dann schon verheilt. Innen drin natürlich noch nicht, das braucht noch ein bisschen länger. Endgültig verheilt ist so ein Tattoo, ich sage mal, zwischen 6 und 12 Monaten. Denn die Erneuerung von der Lederhaut bis nach oben, wenn die Haut einmal durchwechselt, dauert 12 Monate. Das heißt, was ihr jetzt an der Lederhaut, unter der Haut habt, an Haut, wird in 12 Monaten eure oberste Hautschicht sein. Und deswegen spricht man halt davon, dass ein Tattoo auch ein bisschen länger braucht zum Heilen und nicht wie viele Kollegen immer sagen, nach 10 Tagen, guck mal, ist verheilt, wir machen ein Foto. Das ändert sich nochmal in den nächsten 3-4 Monaten. Bei mir ist es auch so, wenn ich nachstechen muss, also eine Nachversorgung von einem Tattoo mache, ich gucke mir das immer an, frühestens nach einem halben Jahr. Alles, was davor ist, finde ich persönlich nicht gut und das Ergebnis für den Kunden ist dann auch nicht so perfekt. Deshalb frühestens nach einem halben Jahr ist bei mir immer Nacharbeiten. Genau, das ist dann die Pflege, die ist ganz wichtig. Die Cremes dazu sind halt auch immer wichtig. Beim Tattoo, einer meiner Sponsoren sorgt halt dafür, dass man Panthenol in der Creme hat und von der Palme aus dem Blatt ein Öl, was zur Wundheilung schon in Urvölkern genutzt wurde. Und diese Verbindung ist halt ganz cool. Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller. H2Ocean ist ganz cool. Die arbeiten mit Salzwasser, was ich ganz doll liebe. Bin ich mega von überzeugt. Salzwasser kenne ich noch als Kind. Ich komme aus Thüringen, aus einem Sohlebad-Kurort und kann euch da sagen, Salzwasser ist sehr, sehr gut für die Haut und für die Regeneration und das kann ich halt auch empfehlen. Aber es gibt, wie gesagt, auch da viele andere Firmen, die gut sind, die ich da nennen kann. Zum Beispiel auch Tattoo-Med ist gut. Damit das nicht hier wie Schleichwerbung rüberkommt, nennen wir einfach ein paar mehr. Das ist also quasi das, was ich denke, was wichtig ist am Material. Ihr achtet bitte drauf, wenn ihr zu Tätowierern geht, dass die immer alles ordentlich einpacken, dass sie alles ordentlich desinfizieren, dass die Desinfektionspläne irgendwo haben, dass die an ihren Arbeitsplätzen Desinfektionsspender haben und auch auf den Toiletten sowas alles besitzen und ja, dass die halt auch, bevor ihr kommt, entweder sauber gemacht haben oder nachdem ihr geht, sauber gemacht habt. Ihr könnt ja einfach gucken, wenn es nicht allzu staubig ist und so, dann machen die schon ihren Job. Wenn überall so ein bisschen Staub liegt, dann, ja, vielleicht erinnert er den nochmal und bevor ihr anfangt und er macht das nicht, geht lieber wieder raus. Weil wer keinen Wert auf Hygiene legt oder auf Tattoo-Farben, die zugelassen sind oder Tattoo-Nadeln, die vielleicht ein bisschen teurer sind, aber dafür hochqualitativ gut, der spart ja also nicht an seinem Geld, sondern er wird günstiges Material kaufen, was vielleicht auch gefährdend sein kann. Nicht muss, aber kann. Nur damit ihr mal so eine Zahl habt, so eine Tattoo-Nadel bei Cheyenne kostet immer zwischen 1,50 und 4 Euro, je nach Konfiguration. Sowas gibt es natürlich aus China schon für ein paar Cent. Auch da ist meiner Meinung nach Qualität ist entscheidend. Wir holen unsere Sachen hier aus Berlin. Cheyenne ist eine Berliner Firma, wird in Deutschland hergestellt und dementsprechend kann man da sagen, wissen wir, wo es herkommt und die legen genauso viel Wert auf Hygiene und die Vorlagen, die wir hier haben in Deutschland. Und da gibt es keine bösen Überraschungen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, ihr könnt mir ruhig eine E-Mail schicken unter, jetzt sage ich wieder was, podcast@mauricegaidi.de. Genau, darüber kriegt ihr mich per E-Mail und könnt mich anschreiben oder über Instagram mbw. Auch da haben wir die Möglichkeit, ein bisschen zu kommunizieren. Ihr könnt Fragen stellen, ich kann die nachbeantworten. Ich habe da richtig Bock drauf. Aber diese Folge ist ja eigentlich auch nur deshalb da, weil mich Leute angesprochen haben, wann ich mal ein bisschen mehr über das Tätowieren erzähle. Und dann nutze ich die Chance mal alleine und nicht mit irgendwelchen Leuten, die mir dazwischen faseln, und arbeite das ein bisschen ab. Es ist 23.02 Uhr, Sonntagabend. Ich habe mir geschworen, ich mache das heute hier noch fertig. Und ja, ich kriege das hin. Auf jeden Fall schaffe ich das, hoffentlich vor 0 Uhr noch hochzuladen. Und dann ist es das Witzigste überhaupt. Das nächste Thema, also wir sind mit dem ersten schon durch, 20 Minuten so oben, ist halt ein schnelles Ding. Aber das macht uns ja gar nichts. Da ist halt nicht so viel zu erzählen. Aber das nächste Ding ist einfach Conventions. Ich bin das erste Mal auf Convention gegangen. Das ist jetzt schon, oh, jetzt muss ich lügen, 4 Jahre bestimmt her, 5 Jahre her. Irgendwie sowas. Ich bin jetzt seit 6 Jahren Tätowierer. Bin fast in meinem 7. Jahr. Und bin, ich glaube, nach einem Jahr bin ich das erste Mal auf Convention, und meine erste Convention war in Trier. Erstmal geht der Gruß hier nach Trier, wenn ihr mir zuhört, Leute. Es war wirklich die geilste Convention, die ich erleben konnte. Und das ist halt auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, Conventions zu machen. Aber auf jeden Fall bin ich nach Trier damals. Wir waren zu zweit, mein damaliger Geschäftspartner und ich. Wir saßen an einem Stand, hatten keine Ahnung. Kurz vorher bin ich irgendwie noch durch so 2, 3 Mediensachen irgendwie bekannt gewesen. Und der Stand war voll. Die Leute haben gehört, ich komme, und wir hatten Bierbänke vor dem Stand stehen und ich habe die abgearbeitet und ich habe, glaube ich, an dem Wochenende 54 Tattoos gestochen oder so. Irgendwie so eine Zahl, 45, 54, ich weiß es nicht mehr, weil es eigentlich auch scheißegal ist. Auf jeden Fall war es eine Menge. Und bin völlig fertig dann auch zurückgefahren und habe ab diesem Tag die Convention immer größer werden lassen. Das heißt, bei dem nächsten, bei der nächsten Session waren wir dann zu dritt. Ein Jahr später waren wir an derselben Stelle dann schon zu, jetzt müsste ich lügen, 6. Und im letzten Jahr waren wir an derselben Stelle in Trier dann mit 12 Mann. Ich hatte quasi den Stand von, also wenn 2 Tätowierer sind, sind es ungefähr 3 Meter. Ich glaube, so 1,50 pro Person müssten das sein. 3 bis 4 Meter ist der Stand. Auf jeden Fall war letztes Jahr mein Stand 38 Quadratmeter groß, mit einem roten Teppich und Drohne, die das gefilmt hat, und also völlig, völlig krass. Wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Das Ding ist einfach, ich habe Conventions nie so als Geldverdienen-Ding gesehen. Also ich gehe dort schon hin mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz und sage, okay, das muss ich natürlich rechnen, eine Convention ist verdammt teuer. Also nur mal für euch eine Zahl, wenn ich auf Convention fahre, sind Kosten, also alleine China war jetzt letztes Jahr im Mai, hatte ich Kosten von, ich glaube, 1.600 Euro für, ich glaube, 10 Tage China mit Übernachten und allem drum und dran und Flug und ja, irgendwie sowas, 1.600 Euro, glaube ich. Hatte ja Glück, bin über meinen damaligen Sponsor dahin, den ich auch dafür sehr danke. Und ja, und dann bin ich halt in China 10 Tage gewesen, habe mir das Land angeguckt und dann diese Convention am Ende gehabt, und es war einfach, war spektakulär. Aber wenn ich zum Beispiel nach Trier fahre oder auch, was ist noch, Österreich zum Beispiel. Ich hatte vor 2, 3 Jahren Österreich, da war auch, ich glaube, das war im März vor 2 Jahren, und da war das so, dass ich einen Monat lang quasi außer einem Wochenende komplett durchgearbeitet habe. Das heißt, ich habe von Montag bis Freitag im Studio gearbeitet, bin Freitagabend in den Flieger, bin nach Österreich geflogen, habe Samstag, Sonntag ein Convention gemacht, war Sonntag 23.30 Uhr am Flughafen Berlin, bin dann nach Hause, habe ein bisschen gepennt und habe um 10 wieder im Laden gestanden. Und das habe ich 3 Wochen hintereinander gemacht, und dann hatte ich ein Wochenende frei. Also 4 Wochen gearbeitet, 3 Wochenenden durchgearbeitet und ein Wochenende frei. Das mal zum Thema Rock'n'Roll, Tätowierer, geiles Leben und so. Du kannst dich halt auch entscheiden. Du kannst dieses Leben so leben, dass du sagst, ja, ich habe 300 Euro verdient und die versaufe ich heute Abend und dann bin ich morgen nicht auf Arbeit, weil ich einen Kater habe und Kopfschmerzen. Kenne ich, hatte ich gerade wieder im Laden, so 2 so eine Fälle, die bei mir gearbeitet haben. Da sind es manchmal auch die Drogen oder so. Oder du kannst halt einfach sagen, nein, ich bin halt Tätowierer und ich möchte erfolgreich werden, ich will gut werden und dann muss ich an mir arbeiten und dann sind solche Aktionen einfach gar nicht drin. Das bedeutet dann einfach Gas geben. Also nichts mit hinlegen, saufen oder irgend so ein Quatsch, sondern jeden Tag ackern und versuchen irgendwie nach vorne zu kommen. Dich weiterbilden und. Und so behandle ich halt auch Conventions. Aber nichtsdestotrotz ist es absolut witzig. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, auch Trier. Da bin ich damals mit meinen ganzen Azubis los und wir hatten uns ein Haus gemietet und und alle lagen dann, ich glaube, das waren 6 Leute oder so, lagen in einem Zimmer fast übereinander. Die haben wirklich quer und schräg in dem Betten gelegen. Das war total, total funny. Und dann hatten wir einen Kollegen dabei, der heute in einem anderen Studio arbeitet und mit dem wir auch noch richtig im Kontakt so sind. Und der gute Mann, der ist der Erste gewesen, der früh vor allen anderen auf Toilette gegangen ist. Das Witzige ist nur, dass du nach ihm nicht mehr auf Toilette gehen kannst, weil du denkst, das war hier ein chemischer Angriff. Ja, und dann ist der quasi auf Klo und ich wollte dann rein und ich bin gegen eine Wand gelaufen und ich wusste nicht, ob ich mir einscheißen soll, weil ich wirklich dringend musste oder ob ich einfach in den Raum kotze, so im Strahl, weil der Typ einfach so einen Schiss gelassen hat. Ich habe sowas noch nie gerochen. Das war so halbe Verwesung. Und das Witzige ist, das hat er wohl auch des Nächtens gemacht, währenddessen irgendwelche Leute neben ihm gelegen haben, hat der wohl Blähungen gehabt, dass es gar nicht ging. Auf jeden Fall mega witzige Story. Dann mussten wir halt von dem Haus, was wirklich schön war und ein bisschen abgelegen, dann halt zur Convention und die sind dann alle völlig witzig früh losgefahren und wussten nicht, welchen Bus sie nehmen, weil sie sind halt Berliner, ne? Sie kennen halt alle 3 Minuten kommt ein Bus, das ist jetzt in Trier nicht so. Und dann haben sie einfach alle den Schulbus genommen. Ich meine, war ja okay, die waren Azubis, aber es war schon witzig. Also dieses Bild, ich bin ja mit Auto gefahren, aber ich hatte so ein Bild sofort vor Augen und vielleicht habt ihr das jetzt auch, dass dort 6 erwachsene, bunte Menschen in einem Bus auf einem, also Dorf ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, aber schon eine dörfliche oder kleinstädtische Situation, ein Schulbus fährt eine Horde, ich glaube Vorschüler bis Grundschüler in die Stadt und da stehen dann 6 bunt Erwachsene mit Berliner Dialekt drinne und ich glaube, die waren alle sehr erschrocken. Also muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Ja, und was wir auch schon hatten oder was wir ganz oft hatten, ich bin ja auch auf Conventions alleine gefahren, da habe ich immer einen Freund dabei, der mich fährt und mich so ein bisschen unterstützt, aufbaut und hilft. Und ich hatte mal so eine Zeit, einen Tick, da sind überall auf meinem Weg, haben mich Knaller begleitet, also so China-Böller, aber in kleinerer Form, diese Knallteppiche und sowas. Und es gab dann halt so Situationen, wir haben dann zusammen auf Convention im Hotel geschlafen und der gute Freund hat sich sehr oft um die Zimmer gekümmert. Das Problem war, dass er auf der einen Convention hat er mir netterweise ein Zimmer direkt neben einem Kuhstall gegeben, wo Kühe mit Glocke direkt am Kopfende an der Wand, also hinter der Wand quasi waren und ich konnte nicht schlafen. Also ihr könnt euch das bestimmt vorstellen. Das erste Mal hatte ich Stille, weil wir abgelegen waren. Das war Bisping, in der Nähe von Hamburg. Und ich liege quasi im Bett und denke so, oh, ist das schön still. Und dann kommt der Bauer auf die Idee und treibt die ganzen Kühe in den Stall. Ja, ab dann war meine Nacht vorbei. Und der Kumpel hat gut geschlafen, 2 Zimmer weiter. Dem ging's gut. Und dann dachte ich mir, naja, das wird schon. Wir haben ja bei Trier und in Trier habe ich angefangen, dann so Kleinigkeiten, so Neckereien zu machen. Also zum einen habe ich diese Standardsachen, so Zahnpasta auf die Türklinke, Dachfenster vom Bad aufgemacht, über dem Balkon aufs Bad, also raufgeklettert, durch die Dachluke rein, während er beim Duschen war und dann einfach das warme Wasser abgedreht. Ich habe, wenn er geschlafen hat, habe ich Knaller in den Topf in sein Zimmer reingepackt, also so ein Knallteppiche, sodass er halt aufgeschreckt ist. Beim Aufschrecken war aber eine Folie mit Zahnpasta quasi über seinem Gesicht, dass er dort quasi richtig, so aufgeschreckt rein ins Gesicht. Es war witzig. Zur Rache hat er dann am nächsten Morgen 6 Uhr ungefähr 20 Schweinemedaillons gebraten, sodass ich aufgestanden bin mit einem Geruch, dass ich mich gleich übergeben musste. Was er aber am selben Abend wiederbekommen hat, weil er dann auf dem Balkon rauchen wollte und es war schon sehr kalt zu der Zeit und ich mit einer Schüssel Wasser ihn einfach überschütten wollte und er ist vom Balkon gesprungen. Also wir haben da schon ein paar witzige Sachen erlebt und hatten unseren Spaß. Und Conventions sind halt ja zwischen der ganzen Arbeit, die da stattfindet, also Beratung von Leuten, Tätowieren natürlich, Werbung machen für uns, durch die Gegend reisen, sind die natürlich schon spaßig. Also du erlebst da schon Momente, du lernst viele verschiedene Menschen kennen. Also auch als ich in Österreich war es halt ganz cool, wenn du zwischen die Berge dann halt dahin fliegst und dir das anguckst. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, an einem Wochenende eine Stadt kurz zu sehen und dann zu entscheiden, willst du dort mal hin oder hat dir das jetzt gereicht, das zu sehen? Du lernst viele nette andere Kollegen kennen, du triffst Kollegen wieder, du kannst dich austauschen. Ich habe sogar Leute ganz oft, die mir auf Instagram folgen, die dann plötzlich auf Conventions auftauchen, in den verschiedensten Orten, auch als ich jetzt in Bayern war, vor, ich glaube auch 2 Jahren war das oder 3 Jahren, ich weiß gerade nicht so richtig, und da sind dann auch Leute vorbeigekommen, die halt bei mir schon als Kunden in Berlin waren und dann nicht weit weg wohnen oder einfach sagen, ey, pass auf, das ist jetzt hier nur 1,5 Stunden weg, Berlin ist ein bisschen länger weg. Also es ist schon verdammt cool, wenn du diesen Beruf hast, dass du auf Conventions auch Freundschaften pflegen kannst oder Bekanntschaften pflegen kannst und Besuch bekommst. Es gibt natürlich auch Conventions, die nicht so geil sind, wo alles drumherum vielleicht okay ist, aber die Convention an sich ist tot. Das hatte ich zum Beispiel in Bisping, hatte ich das. Da ist niemand gekommen, weil der Veranstalter einfach zu dumm war, irgendwie zu werben, was uns dann aber ärgert, weil wir bezahlen ja für eine Convention. Muss man auch ganz klar sagen, also es gibt Conventions, die ich bezahle, also wo ich hinfahre und dann dort den Stand buchen muss. Aber es gibt halt auch viele Conventions und da danke ich meinem Sponsor Herzbube mal und mein ehemaligen Sponsor Believer muss ich auch danken. Es gibt viele Conventions, wo ich hinfahren darf und die Sponsoren zahlen dann die Stände. Das heißt, die Convention ist dann halt finanziell mehr machbar. Ja, also China zum Beispiel wäre noch viel teurer gewesen, wenn ich einen Stand dort hätte haben müssen und vielleicht sogar gar nicht möglich, weil ich Schwierigkeiten gehabt hätte, in diesem Land einfach so einen Stand zu kriegen. Oder auch Österreich zum Beispiel, dass diese 3 Conventions hintereinander wären finanziell gar nicht machbar gewesen mit den Flugtickets, weil Österreich ist sehr teuer, dorthin zu fliegen. Du kannst dort nicht irgendwo landen, sondern du musst immer Wien landen und von dort aus geht's weiter mit einer österreichischen Maschine. Und ihr müsst euch vorstellen, ich fliege von Berlin nach Österreich zum Beispiel sicherlich auch durch Beziehungen unter 100 Euro und in Österreich fliege ich nochmal 1/2 Stunde und zahle dort dann 600 Euro für hin und zurück und das ist dann schon richtig ärgerlich. Da war die Convention in Wien cool, dann ist man halt günstig hingeflogen, aber die anderen Conventions dann waren umso teurer und dann hättest du dann noch einen Stand gehabt. Das wäre dann schon ärgerlich geworden. Und so mit den Sponsoren ging das ganz gut. Ja, so sehen eigentlich Conventions aus. In Trier, das ist wie gesagt so meine liebste Convention, also abgesehen von China, wenn wir jetzt von den Deutschen ausgehen. Aber im nächsten Jahr werde ich auch 2, 3 Conventions besuchen, die ich eigentlich dieses Jahr besuchen wollte und noch nie vorher besucht habe. Das ist Gera und Erfurt. Da geht's ein bisschen in meine Heimat. Ich habe mich bis jetzt immer so ein bisschen darum gesträubt. Also ich habe Dresden, Leipzig, so eine Sache mache ich halt alles mit. Und Ich habe aber jetzt gesagt, ich will ein bisschen mehr Berlin machen, ein bisschen mehr unterwegs sein. Ich werde auch nächstes Jahr als Guestspot ein bisschen unterwegs sein. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Och, es ist schon echt spät, Leute. Und ich quatsche und quatsche und quatsche. Ja, auf jeden Fall, Conventions laufen halt ansonsten genauso ab wie das Tätowieren im Laden. Mit dem Unterschied, dass viele Leute denken, dass Conventions günstiger sind. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt, wenn ihr hört, was wir alles zu bezahlen haben, dass es gar nicht günstig geht. Zum Beispiel, also nur mal um die Kosten aufzuschlüsseln, ist es so, dass wenn du auf eine Convention gehst, musst du ein neues Banner machen. Es muss ja zu dieser Convention passen. Du musst womöglich dein Portfolio nochmal neu machen. Also Bilder ausdrucken von Tätowierungen, die du gemacht hast. Alles ein bisschen schön designen. Das kostet ja erstmal Geld. Dann musst du den Stand schön herrichten. Das kostet ja auch 2-3 Euro. Dann musst du dort anreisen. Womöglich brauchst du ein Hotelzimmer, Airbnb, eine Wohnung, ein Haus, was auch immer. Je nachdem, mit wie vielen Leuten du anrückst. Wie gesagt, wir waren 12. Das heißt, ich habe ein komplettes Haus gemietet. Und wir sind angerückt mit einem Teppich. 38 Quadratmeter Teppich. Flachbildfernseher, Couchgarnitur. Also richtig Faxen gemacht. Kann man auch auf meinem Instagram-Account sehen, letztes Jahr September, damit ihr eine Orientierung habt, ist so ein kurzes Video, da sieht man so ungefähr, wie groß der Stand ist und was da alles aufgefahren wurde. Flyer müssen gemacht werden, Visitenkarten und so weiter und so fort. Und dann muss der Stand noch bezahlt werden und dann bist du mal schnell, also ich glaube, dieses Mal waren es weit über 2.500 Euro, die du los bist, oder fast 3.000. So, und die musst du jetzt erstmal wieder einspielen. Ja, und das ist natürlich nicht, das machst du nicht mal so nebenbei. Das heißt, du musst halt richtig Gas geben und musst für dich werben und du musst natürlich eine Qualität haben, die für sich spricht und so weiter und so fort. Aber ich hatte ein geiles Team. Ich hatte Leute aus Griechenland, aus China, aus Brasilien, aus Hürth, aus, ach, weiß der Teufel, ich hatte alles Mögliche an Leuten da und mit diesen Leuten hat das riesig Spaß gemacht. Und das ging auch ganz gut. Ich hatte mein eigenes Team auch noch mit dabei. Eine Freundin von mir aus China, die ich in Langfang kennengelernt habe, in der Nähe von Peking. Und sie hat ihr Studio in Nanjing und da war eigentlich dieses Jahr auch geplant, dass ich dorthin fliege. Aber Corona hat uns ja alle ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen werde ich das nächstes oder übernächstes Jahr in Angriff nehmen, je nachdem, was dann noch so kommt. Da müssen wir ja gespannt sein. Ja, das zum Thema Conventions. Funny Stories sind natürlich hier einfach mal so zu erzählen immer ein bisschen schwierig, weil ich sitze hier alleine und es ist leichter, glaube ich, wenn ich noch einen Gesprächspartner habe, weil dann wird das nicht so monoton. Ich würde auch sagen, ich habe über diesen Bereich genug erzählt. Also jedenfalls so viel, dass es nicht zu langweilig wird. Ich bereite eine letzte Staffel nochmal alleine vor. Die kommt dann nächste Woche. In dieser Staffel wird es dann um den Kunden, also um euch da draußen gehen, um was es für unterschiedliche Kunden gibt, wie man eine Anfrage am besten stellt oder ähnliche Sachen. Also alles, was mit dem Kunden zu tun hat. Und dann hoffe ich mal auf ein paar E-Mails, dass wir in den nächsten Folgen mit meinen Gästen dann ein paar Sachen besprechen können. Natürlich habe ich auch schon ein paar Sachen vorbereitet für die neuen Gäste. Das wird auch nochmal witzig. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wir müssen eine Sache noch zum Ende machen. Und zwar ist das...
Dieser Podcast wird präsentiert von...
Und die wird präsentiert... vom Edeka Markt Flo Seligenthal. Das ist mein Cousin, der hat in Thüringer Wald sich einen richtig geilen Edeka Markt aufgebaut und er freut sich immer, wenn Leute kommen und ihn auch drauf ansprechen. Ey, ich habe den Podcast gehört und ich will mal da vorbeigehen. Geht dorthin, die Leute sind mega nett, er achtet darauf, dass wirklich seine ganzen Leute, seine Angestellten mega nett zu den ganzen Kunden sind, dass sie immer ein offenes Ohr haben, dass sie euch alles besorgen, was ihr wollt und vor allen Dingen, und es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr Thüringer Rostbratwürste mögt, die machen die dort frisch mit einem geilen Rezept. Meine Freunde kennen die schon, ich bringe die jedes Mal mit, wenn ich da unten bin und ich bin leider nicht so oft da, wie ich gern sein möchte, Aber auch da werde ich mich jetzt im nächsten Jahr ein bisschen mehr drum kümmern und kauft dort Rostbratwürste, kauft die anderen Produkte, geht dort einkaufen, unterstützt den Mann, der hat das nötig, der braucht das, denn er ist fleißig und ich finde, fleißige Menschen muss man immer unterstützen, alles andere wäre ja Quatsch. So, ihr Lieben, dann war es das jetzt für mich. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich bin im Urlaub. Ich bin ja auch erst in 2 Wochen wieder da. Aber für euch mache ich natürlich trotzdem Podcast. Bis dann. Macht's gut, Nachbarn.